Hallo und herzlich willkommen zum Kanzleikompass, dem Podcast für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu den Themen Marketing, Vertrieb und Legal Tech. Mein Name ist René Fergen und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Jupus, der KI-Mandatsannahme-Software für Rechtsanwaltskanzleien. Und mir gegenüber sitzt heute mal wieder, wie immer, mein Podcast-Partner Alessandro. Moin.
Ja, moin René. Mein Name ist Alessandro Corominas und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Corominas Consulting GmbH. Und wir sind eine auf Kanzleien spezialisierte Online-Marketing-Agentur, die euch dabei hilft, mehr Mandanten und Mitarbeiter über das Internet zu gewinnen. Und ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Wir haben uns natürlich mal wieder was Tolles für euch überlegt. Ja? Wir haben uns nicht lumpen lassen, heute wieder einen ganz besonderen Gast einzuladen, mit dem wir über eine spannende Folge oder ein Thema sprechen werden, nämlich Arbeitstitel ja, Know Your Numbers Teil 3. Also wir haben ein sehr gutes Feedback von euch von den letzten beiden Folgen Know Your Numbers, ja, Zahlen, Daten, Fakten in den Rechtsanwaltskanzleien bekommen. Dachten wir uns, so wie können wir das nochmal aufgreifen, den Gedanken, und wer würde sich dafür eignen, was zu erzählen. Deswegen, heute dreht sich nochmal alles rund um Zahlen, Daten, Fakten und vor allem auch quasi, wie ich als Kanzlei quasi von diesem Stundenthemen oder klassischen Themen auch in das Produktdenken reinkommen, ja, so wie diese Legal Techs, die großen Kanzleien es ja auch vormachen, wie ihr das auch machen könnt, vielleicht im kleineren Stil, aber wie ihr zumindest anfangt. Und da haben wir niemand cooleren, besseren, gut aussehenderen als Rechtsanwalt Sebastian Binsberger mit am Start. Und vielen Dank, Sebastian, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Erzähl doch mal den Leuten, wer du bist und warum du zu diesen Themen vielleicht uns heute coolen Input geben kannst.
Ja, erstmal vielen Dank. Guten Morgen erstmal. Also je nachdem, wann ihr das hört. Vielen Dank für die Einladung. Nachdem ich immer kategorisch alle Podcast-Einladungen abgelehnt habe, habe ich mich dann doch hinreißen lassen und hoffe, dass ich ganz gut da reinpasse in das Setting Know Your Numbers und irgendwie dieses Thema bereichern kann. Du hast ja glücklicherweise schon meinen Namen genannt. Vielleicht noch zur Vollständigkeit. Ja, ich bin Rechtsanwalt. Ich habe in Augsburg und in Köln studiert. Ich habe zwei wundervolle Kinder, eine wundervolle Frau natürlich auch. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen entwickelt durch meinen Werdegang, dass ich raus aus dem klassischen Jura ein bisschen rausgegangen bin und immer so nebenher was anderes gemacht habe. Also es hat angefangen an Lehrstühlen, wo ich eher bei den betriebswirtschaftlichen Lehrstühlen dann war, damals in Augsburg, und eher so die ganzen Zahlen, das ganze Business irgendwie spannender fand als damals Rechtsgeschäftslehre und solche Sachen. Und das hat sich dann irgendwie fortgezogen. Also dann bei Wolters Kluwer, beim Referendariat, war ich nicht klassischerweise in der Rechtsabteilung, sondern ich war in der Innovation- und UX-Abteilung, also User Experience-Abteilung. Also wie man quasi Innovation in ein Verlagshaus irgendwie reinbringt und wie man irgendwie Produkte, also das reine Wissen, irgendwie transformiert in Produkte. Also das irgendwie in Form gießt, vermarkten kann und irgendwie besser machen kann. Vielleicht als kleines Beispiel, wir haben dann irgendwie eine Baurechtssoftware probiert zu entwickeln und auch einen Schmerzensgeldrechner. Also quasi die ganzen dicken Schmöker, die man sonst hat oder so, probiert in einen Klick-Dummy zu machen, dass man die anklicken kann und dann werden für die Rechtsprechung angezeigt mit den jeweiligen Schmerzensgeldansprüchen oder was da rauskommen könnte. Und das ist natürlich von dem Nutzerdenken viel, viel besser, als alles nachzuschlagen und alles am besten auch noch im analogen Kommentar dann irgendwie zu wälzen. Das ging dann irgendwie weiter, dass ich dann auch noch während dem Referendariat bei Waldorf Frommer war, was heute Frommer Legal ist. Ich würde mal sagen, einer der Legal Tech Kanzlei-Pioniere in Deutschland, ohne jetzt jemand anderen auf die Füße zu treten, aber sehr, sehr innovativ, sehr lang am Markt. Die machen so File-Sharing, B2B, also so wie, ja, darf man sowas sagen, Napster-Download-Geschichten und dann die jeweiligen Abmahnungen. Also wirklich viel, viel Schriftverkehr, viel, was kann man auslagern, was kann man nicht auslagern, und dort eben in die, also nicht klassische Mandatsbearbeitung, sondern auch Legal Tech, was auch immer das sein mag, in die Legal Operations, also wie organisiert man sowas am besten, was kann man auslagern, was macht man vielleicht intern, wie läuft es mit der Post, wie viele Angestellte brauche ich überhaupt noch, wie kann man das vielleicht automatisieren, wie kann man das gegebenenfalls mit künstlicher Intelligenz unterstützen und dann natürlich auch so neue Geschäftsmodelle erstmal rechtlich prüfen, aber dann gegebenenfalls auch die dann zu vermarkten, und wie schafft man den Anknüpfungspunkt, wenn man irgendwelche Daten in der Datenbank hat, also Kontakte oder so, wie kann man daraus irgendwie Umsatz generieren und vielleicht ja, das Handtuch ja, weiter ausbringen, ja, dass dann noch irgendwie was rausläuft. Also alles hindrehen, alles. Und da vielleicht als kleiner Teaser, das ist auch so ein bisschen Know Your Numbers. Ich kann natürlich auch nur, wenn ich weiß, welche Verfahren in welchem Stadion sind, irgendwas ableiten und daraus in irgendeiner Weise irgendwelche Sachen, sage ich mal untechnisch, drauf aufbauen, die sich dann irgendwie vermarkten lassen und daraus dann wieder Umsatz generiert werden kann. Ja, meine erste Anwaltsstation war, ja, wie der Zufall so wollte oder so, bei Krauss-Gerner-Lowinski. Super für mich, eine super tolle Kanzlei, super Einstieg mit dem Fahrrad zu erreichen in Köln, ist unglaublich gewachsen. Und ich habe damals meinen Schwerpunkt an der Uni von Medizin und Gesundheitsrecht gemacht und natürlich mit Versicherungsrecht. Und die haben damals ein Produkt schon auserkoren und haben dann mit einen Anwalt gebraucht, der das dann, ich sag mal, mit federführend übernimmt oder so und dann ganz, ja, mit ein paar anderen oder so, das irgendwie probiert, irgendwie durchzuziehen, zu durchdenken, zu, ja, irgendwie aufzubauen. Und das hat, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, ich bin immer noch sehr dankbar. Und da auch, also alles von Software-Implementierung, von Schnittstelle zum Marketing, Schnittstelle zu den ganzen, zum Business, wie rechnet sich das, wie rechnet man die Streitwerte, wie kommuniziert man mit der Rechtsschutzversicherung, ja, wie, welche Fälle sind rentabel, welche sind eher unrentabel und wie baut man eigentlich so ein riesen Massengeschäft tatsächlich auf. Also das war für mich komplett, also relativ neu und durch diese Verantwortung bin ich extrem schnell gewachsen. Und ja, hat dann eigentlich auch gefolgt oder so, dass ich dann zur, also aus, ja, aus privaten Gründen an den Bodensee wieder gezogen bin und dort in München angeheuert habe oder angeheuert wurde bei der ProRides und bei der ScaleX. Also einer der die größten Leads-Verkäufern. Und dort wurde ich ursprünglich eingestellt als also Legal Investigation und Innovation, also neue Geschäftsmodelle rausfinden, Marktanalyse zu machen und diese dann prüfen, ob das rechtlich funktioniert, ob das marketingmäßig funktioniert und ob das ja, betriebswirtschaftlich und juristisch dann halt irgendwie Sinn macht. Also passt es von der Rechtsprechung noch, kann man das gut vertreten und das dann diese dann irgendwie zu scouten und dann irgendwie aufzubauen. Dann bin ich aber schnell dann wieder in die Rolle des Produktverantwortlichen dann gerutscht, also ein eigenes Rechtsprodukt zu übernehmen, das dann wieder aufzubauen und das dann probieren, wieder rentabel zu machen. Und das andere ist dann so ein bisschen so nebenher gelaufen. Und in diesem Zusammenhang haben wir ja dann auch mit allen großen Massekanzleien Netzwerk gegründet, also auf meine Initiative und vom anderen Kollegen und haben dann dieses Thema probiert, ein schweres Gegengewicht oder so zu den anderen Kanzleien zu bilden. Also mit, ja, wie sie nicht alle heißen, mit Rightmart, mit Gansel, mit WBS, mit, also ja, alle Großen, die dabei waren, aber auf Fachabteilung. Und das dann natürlich alles flankiert oder so ab 2015, 2016 mit Messen, mit Panels, mit Tagungen, mit Anwaltszukunftskongress, mit allen möglichen Sachen. Also ich hoffe, ich kann was dazu sagen nach meinem Werdegang und ich hoffe, das ist ein bereichernde Folge. Aber so viel zu mir.
Ja, vielen lieben Dank dir auch von mir. Nochmal ein Hallo und vielen Dank, dass du dabei bist. Man hört es ja schon an deinem Werdegang, dass du quasi sehr gut in diese Folge passt, dass du sehr gut weißt, wie man eine Kanzlei und die Anfragen, die da eintrudeln, irgendwie mal neu denken kann, weil das ist es ja quasi mit dem ganzen Masse-Kanzlei-Thema. Das gab es ja nicht so wirklich vor 20 Jahren, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem es jetzt gibt. Und du hast es eben schon öfter gemacht, auch sehr erfolgreich, dass man die klassische Anwaltsarbeit nicht als Dienstleistung denkt und jeder Fall ist ein Einzelfall, den ich jetzt auch wieder einzeln bearbeite, sondern das Ganze mal als Produkt denkt, ne? Und das dementsprechend aufbaut. Und vielleicht bevor ich meine Frage stelle, mich würde da nämlich eine Sache interessieren, eine kleine Erläuterung, weil der Begriff wird heute noch öfter fallen, Leads. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, Leads sind quasi Anfragen, die generiert werden, ne? Also jemand stellt eine Anfrage an eure Kanzlei und sagt, ich habe ein Problem, zum Beispiel mir wurde gekündigt, dann ist das im Marketing-Sprechen, nenne ich es jetzt einfach mal, ist das ein Lead. Ne? Und da gibt es gute Leads und schlechte Leads, die passen und die weniger passen und qualifizierte Leads. Das heißt, Anfragen, die quasi, wo ihr schon die wichtigsten Infos direkt dabei habt oder vielleicht sogar schon eine Mandatierung oder was auch immer. Ne? Nur um da mal so ein bisschen reinzukommen. Ich habe nämlich das Gefühl, dem Begriff werden wir heute noch öfter begegnen. Genau, das vielleicht der Vollständigkeit halber. Und dann würde mich interessieren, du bist Rechtsanwalt, aber Du hast ja dann in vielen Rollen gar nicht klassisch als Anwalt gearbeitet, ne? Und warst dann irgendwie als Anwalt in den Sachen drin, sondern du hast viel, du hast eben schon genannt, Legal Operations gemacht, ne? Also geguckt, wie kann man hier ein Produkt aufbauen, welche Fälle, welche Sachverhalte eignen sich dafür, welche Voraussetzungen müssen da sein, wie kommuniziert man damit, also quasi Prozesse aufgebaut innerhalb dieser Kanzleien. Und das finde ich extrem spannend, weil auch durch diese Digitalisierung und jetzt mit einem richtigen Boost auch durch dieses ganze KI-Thema entstehen ja plötzlich ganz neue Berufe. Es gibt ja jetzt nicht mehr nur noch den Rechtsanwalt, der in Kanzleien arbeitet und die Rechtsanwaltsvorangestellten, sondern auf einmal gibt es einen Legal Engineer und es gibt auf einmal Legal Design und es gibt Legal Operations, worüber wir schon gesprochen haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du warst ja dann, soweit ich es gesehen habe, quasi selbst auch als Legal Engineer tätig und im Bereich Legal Operations. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was macht man da? Was sind das für Bereiche? Welche Tätigkeiten führt man dann da so aus? Und wie ist auch deine Sicht darauf? Findest du, das ist eine Entwicklung, die fortschreiten wird? Vielleicht auch sich auf andere Kanzleien auswirken wird, die so ein bisschen kleiner sind, sage ich jetzt mal, die nicht irgendwie direkt 300 Mitarbeiter haben? Oder meinst du, das ist was, das bleibt eher den ganz, ganz großen Häusern vorbehalten, dass die solche Leute einstellen?
Ja, super Frage. Also verzeiht bitte alle, wenn wir vielleicht in irgendwelchen Buzzwords reden. Wir probieren es dann hoffentlich dann aufzulösen, wie René gerade eben gemacht hat mit den Leads. Ich glaube, die neuen Tätigkeitsbereiche, also vielleicht um drei anzusprechen, also Legal Engineer, so Legal Management oder Legal Meta Management und Legal Design, die sind meines Erachtens auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. Legal Engineer oder diese ganzen Themen oder so, die haben jetzt noch keine Definition, weil sie relativ neu sind und wie so viel oder so macht man halt ein Legal davor und dann ist es eigentlich eine Kompetenz, die es eigentlich schon am Markt gibt, bloß halt auf den, ich sag mal, konservativen, verstaubten juristischen Markt irgendwie reingebracht. Aber es ist auch notwendig, weil die, glaube ich, nicht so bekannt sind für Innovation, obwohl es da sehr, sehr gute andere Beispiele gibt. Aber Legal Engineer, zumindest wurde ich als Legal Engineer nach meinem ersten Vertrag eingestellt und dann habe ich dann irgendwie doch irgendwie nur mal gesagt, dass ich gerne meine Zulassung haben wollte und dann war ich offiziell Legal Engineer und habe dann, ja, wie eigentlich schon erwähnt, irgendwie so alles gemacht, wie so oft in solchen Sachen, wenn man die Verantwortung will, dann bekommt man die auch, bis man Halt ruft oder untergeht. Ja, der Legal Engineer, meines Erachtens, macht er eigentlich juristische Probleme, probiert er irgendwie zu lösen, zu automatisieren und gegebenenfalls zu vereinfachen und zwar hauptsächlich mit technischen Mitteln. Also ich sag mal, die Dreifaltigkeit oder so zwischen Jura oder Recht, zwischen Technik und einem wirtschaftlichen Know-how, also zumindest so Effizienz, was rechnet sich, was würde sich überhaupt lohnen, wie viele wiederkehrende Fälle habe ich überhaupt, dass ich überhaupt einen Automatismus oder irgendeine Software oder irgendwas Selbstständiges da irgendwie bauen kann. Also auch wenn es dann irgendwie auch No-Code oder sowas ist. Für mich, da werden viele Leute jetzt Stehhaare kriegen, aber für mich ist es hauptsächlich eigentlich, ich sag mal, No-Code oder mit CRM-Systemen oder so, verschiedene Automatisierungen von der Kommunikation bis zu, ich sag mal, fertigen Tools, Kommunikationstools, Chatbots oder so mit verschiedenen Regeln und regelbasierten Pfaden so zu machen, dass später da was rauskommt. Also es müssen nicht immer regelbasierte Pfade sein, aber meines Erachtens ist es eine Vorstufe zwischen, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, die richtigen Informatikern, die eigentlich eine Transferleistung brauchen, also juristisches Verständnis, welche Frage darf dann nicht mehr wiederkommen, weil sie dann keinen Sinn mehr hat und solche Sachen. Das ist zumindest meine Auffassung. Andere Leute sagen, ja, man muss auf jeden Fall coden können. Sehe ich nicht so, weil ich glaube, also man hat ja schon aus einem bestimmten Grund Jura studiert und will auch die juristische Expertise. Und wenn man echt ein guter Coder ist, dann ist man, glaube ich, nicht im deutschen Jura-Kontext wahrscheinlich unterwegs, sondern wahrscheinlich irgendwo anders, im Valley oder so. Dann das zweite, wahrscheinlich so Legal Matter Management, ist, glaube ich, auch, also alles geht, glaube ich, in die Richtung Effizienz, so Know Your Numbers eher, aber nicht die technische, sondern meines Erachtens eher die Business-Perspektive, also nicht zwangsläufig irgendwie technikgerichtet, sondern eher sind die Sachen in Time, sind sie im Budget, kriege ich coole Reportings hin, wie wird das Wissen verwaltet, also so Stichwort Knowledge Management, wie funktioniert zum Beispiel die Kommunikation mit intern, wie mit extern, habe ich ein Ticketsystem? Habe ich, wie organisiere ich, wie sind die Workflows? Also wenn dann, kann ich irgendein Rechtsprodukt oder sowas so standardisiert aufbauen, dass ich eine klare Abfolge habe mit einer proaktiven Kommunikation, also dass ich den Mandanten oder den jeweiligen Businesspartner irgendwie immer abhole, dass man nicht automatisch immer, ich sag mal, ein Wrap-up oder sowas schreiben muss, sondern dass es einfach vorgefertigt in einem Guss wie so eine Produktionsstraße dann halt durchgeht und im besten Fall sich eben auch noch rechnet. Und als Legal Design würde ich jetzt als dritten großen Punkt vielleicht aufgreifen wollen, dass es, ich sag mal, auch wieder Recht und Jura, vielleicht auch Legal Tech, wie gesagt, was auch immer das sein mag, so sexy Begriff, muss aber meines Erachtens nicht unbedingt technisch sein, sondern kommt eigentlich aus dieser Design-Ecke, Design-Thinking-Ecke, also ursprünglich, glaube ich, so von Mode, von Produkt, also von haptischen Produkten und dann eigentlich von der ganzen, von den großen Software-Butzen im Silicon Valley, so dieses Design-Thinking auf, ja, insbesondere Stanford und so aufgegriffen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt neu, also meine Frau arbeitet wahrscheinlich schon seit 10, 15 Jahren damit, also die hat auch in Stanford teilweise studiert, also das ist so ein bisschen kalter Kaffee für die und ja, die wundert sich immer, warum das jetzt erst so in die ganze Legal Ding, also in die Legal Bubble da irgendwie reingeht, aber schlussendlich nutzerzentrierte Lösungen, irgendwie, das ist der absolute Mittelpunkt, also der Nutzer steht im Fokus und dann probieren einfach, sei es ein Produkt, sei es ein Service, sei es eine Kommunikation, eine Organisation oder irgendein System oder irgendwas, probieren cool und sexy für den Nutzer zu machen. Und da ist es egal, wer der Nutzer ist. Ist der Nutzer intern, ist der extern, ist es was auch immer, was es ist. Also das geht dann über Darstellung, Wortwahl, über die Führung, wie bei Amazon, wie man eine Shopbestellung auslöst. Also genau so sollte das sein. Im Idealfall Handy aus der Hosentasche und ich kriege ein Problem und die Lösung so einfach präsentiert, dass ich innerhalb von kürzester Zeit alles habe, was ich brauche und dass ich nicht irgendwie meinen Ordner aufmachen muss und dann einscannen und dann hinschicken und ja, alles irgendwie Pain ist. Und ich glaube, was ganz besonders ist, so der iterative Prozess. Also ich verstehe dann erstmal, dann erst komme ich überhaupt zu der Definition des Problems und dann erst löse ich Ideen, entwickle einen Prototyp und probiere es dann an der Nutzergruppe zu testen. Also das ist nicht irgendwie ein starrer Prozess, ich habe die Lösung, ich springe auf die Lösung, sondern man probiert irgendwie immer einen Schritt irgendwie weiterzugehen und immer wieder neue Schlaufen zu drehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man sich bewusst diese Zeit nimmt und nicht da irgendwie rausgeht.
Ja, also ich finde es extrem spannend, gerade das, was du zum Thema Legal Design gesagt hast, wo du auch meintest, dass deine Frau das schon seit 10, 15 Jahren kennt und sich wundert, dass das jetzt ankommt. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon merkwürdig, ne? Weil Nutzerzentriertheit in Produkten und Dienstleistungen, was anderes ist ja die Rechtsberatung nicht, es ist eine Dienstleistung, ist ja in allen anderen Branchen schon lange da. Ne? Also wenn wir uns angucken und wenn wir uns neue Stufen angucken, neue große Unternehmen, die entstehen, dann ist es ja in ganz, ganz vielen Fällen gar kein neues Produkt, sondern es ist einfach nur dasselbe Produkt in nutzerfreundlicher. Ne? Also Amazon ist ja kein neues Produkt. Also ob ich mir eine Waschmaschine kaufe, das Produkt ist dasselbe. Es kommt nur darauf an, wo. Und es ist halt deutlich leichter, wenn ich das bei Amazon online schnell jederzeit bestellen kann, kriegt es in die Wohnung reingeliefert und kann es dann auch wieder online einfach abholen lassen, wenn es nicht passt oder irgendwas defekt ist oder so. Das ist halt einfach für den Nutzer deutlich einfacher, als in die Stadt zu laufen, ins Geschäft zu gehen, sich da 30 Sachen anzugucken, dann irgendwie zu überlegen, okay, nehme ich die jetzt mit, kriege ich die ins Auto rein oder nicht, ne? Und dann wieder wegzuschleppen und so weiter. Ist ja auch eigentlich nur, das Einzige, was sich verändert hat, ist die Einfachheit für den Nutzer. Dasselbe mit Taxis oder Taxen und Uber oder sowas. Ne? Das ist ja immer noch, ich will von A nach B kommen, aber es ist jetzt viel einfacher und schneller und irgendwie nachverfolgbar. Deswegen eigentlich Wahnsinn. Und ich finde, das hält auch so ein bisschen Einzug darin. Ich bin mir sicher, es gab, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, ich bin mir sicher, es gab schon immer Kanzleien, die darauf großen Wert gelegt haben. Und ich bin mir auch sicher, dass die sehr erfolgreich damit gefahren sind. Und ich finde, durch diese ganze Produktisierung, nenne ich es jetzt einfach mal, von Themen, durch diese Massekanzleien, die aufgetreten sind, die auf einmal so Rechtsdienstleistungen als Produkt gedacht haben in einzelnen Bereichen, ist das ja auch immer mehr kommt es in den Rechtsbereich rein. Also ist mein Gefühl, ne? Dass sich davon immer mehr eine Scheibe abschneiden und sagen, oh, das funktioniert ja scheinbar, weil die verstanden haben, okay, es geht nicht um uns, es geht darum, was der Nutzer will, was der potenzielle Mandant haben möchte, wo sucht der, was braucht der, wie will der angesprochen werden, wie schnell will der eine Rückmeldung haben, wie muss die formuliert sein, wie schnell will der sein Problem gelöst haben, will der ganz schnell ein bisschen Geld haben oder kommt es ihm eher darauf an, dass er das ganze Geld bekommt und dann ist er auch bereit, darauf ein bisschen zu warten, ne? Und danach irgendwie das Ganze auszuweiten. Das ist für mich und in dem, was ich so jeden Tag sehe in Kanzleien, heutzutage immer noch ein absoluter Wettbewerbsvorteil, wenn man das mal durchdenkt. Auch als kleine Kanzlei, die irgendwie ganz normal, jetzt nicht auf Massengeschäft aus ist oder sowas, wenn man das ein bisschen mit reinbringt, meiner Erfahrung nach bringt es immer einen großen Vorteil und zwar in ganz, ganz vielen Bereichen. Aber das vielleicht nur mal so als Einschub, weil ich das extrem interessant war und mir das gerade gekommen ist als Einfall. Vielleicht noch zu meiner Frage, die ich gestellt hatte, bevor ich dich unterbrochen hatte. Wie würdest du es einschätzen, diese ganzen Bereiche, die findet man ja jetzt, zumindest meiner Wahrnehmung nach, korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, die findet man ja jetzt meistens eher in diesen großen, auf Masse ausgelegten Kanzleien, ne? Diese einzelnen neuen Berufsbilder, nenne ich es jetzt mal, für Juristen. Würdest du sagen, das siehst du auch immer weiter in die, ich nenne es jetzt einfach mal normalen Kanzleien, reingehen und damit die sich moderner aufstellen? Oder wie gesagt, meinst du, das ist was wir erstmal nur in den großen Einheiten sehen werden?
Also ich glaube, dass natürlich die großen Einheiten können sich das natürlich leisten. Das ist natürlich klar. Ein Einzelanwalt, der macht ja sowas bestimmt auch schon die letzten 20 Jahre ja im Endeffekt ja auch so. Also wenn der einen Mietvertrag oder sowas hat oder so, der gut läuft, dann verkauft er in der Regel auch wahrscheinlich seinen Standardmietvertrag. Macht er vielleicht im Beratungsgespräch oder so, schreibt er irgendwie zwei Sachen auf und ändert dann halt vielleicht irgendeine Klausel oder tut da eine Klausel rein, weil das auf die individuellen Bedürfnisse angepasst ist, ja, und konnte halt irgendwas abrechnen. Ich glaube halt aber trotzdem irgendwie, dass das auch in kleine Einheiten überschwappen wird, weil es ergibt sich ja, also wer zumindest auf LinkedIn irgendwie aktiv ist und ich sag mal die jungen Kollegen und Kolleginnen, die ich sag mal nicht klassisch das machen oder so, es poppt ja immer weiter auf. Also Kommunikationsdesign oder so, wie mache ich Verträge einfach, wie mache ich irgendwie AGB irgendwie sexy, wie mache ich Content, wie mache ich so ein bisschen Marketing-Pieces auf LinkedIn. Also da dreht sich, glaube ich, schon viel, was man jetzt mittlerweile auch einkaufen kann. Wenn es gute Dienstleistungen sind, super. Also ich glaube, auch kleinere Einheiten können sich das leisten und profitieren davon. Ich glaube halt auch, dass es viele Leute gibt, die halt irgendwie Trittbrettfahrer sind. Also die halt irgendwie sagen, okay, ich kann halt irgendwie TikTok und Insta und halt irgendwie LinkedIn ist ja irgendwie fast dasselbe, bloß irgendwie ein bisschen professioneller. Und dann ja, verkaufe ich das halt einfach und mach da irgendwie einen Content, einen Plan da irgendwie draus oder so und vermarkte den irgendwie. Aber wie sich, glaube ich, und das war ja, glaube ich, auch eine Frage, wie sich das irgendwie verändert, also auch die neuen Berufsbilder. Ich glaube, das ist also zwingend notwendig, weil das ganze Wissen und nicht nur das Jurawissen oder so, das demokratisiert sich ja quasi. Also man hat das einmal gesehen, also vielleicht als kleiner Einschub, meine Eltern waren auch beide Anwälte. Und bei Google haben die schon irgendwie geschluckt, weil auf einmal die Leute alles gegoogelt haben. Und dann später schon mit einer fertigen Lösung eigentlich hinkam oder wenn halt später irgendwas auf die Füße gefallen ist. Also diese ganze, irgendjemand hat das, glaube ich, auch geschrieben, also diese ganze außergerichtliche Rechtsberatung oder so, die ist ja irgendwo ins Internet gewandert. Also auch irgendwie Verträge, wo man halt probiert, dann irgendwie eine Paywall davor zu schalten. Also eine Bezahlschranke, wo man irgendwelche Verträge, Schriftsätze runterladen kann. Oder auch andere, die probieren jetzt einfach die ganzen, ich sag mal, das Wissen von einer Kanzlei, ich sag mal, mehr oder minder kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil sie die Kanzlei nicht mehr brauchen. Also da gibt's schon Trendwenden, dass man probiert, das in irgendwelche Abo-Modelle zu packen, das Wissen, was man sowieso schon hat. Und ich glaube, the next level ist, glaube ich, so ChatGPT. Also da hat man nicht nur das Wissen, sondern man hat vielleicht auch sogar schon die in Form gegossene Anwendung, was normalerweise der Anwalt macht. Also nicht nur, ja, muss ich streichen bei Auszug, ja oder nein? Und da gibt es halt irgendeine Rechtsprechung und ist total kryptisch, aber wie kriege ich das jetzt irgendwie meinem Vermieter irgendwie vermittelt, dass ich jetzt irgendwie nicht streichen will in den nächsten 5 Tagen bei Auszug? Und vielleicht wird die Welt komplexer. Irgendjemand hat mich da korrigiert und hat gesagt, nee, die wird nur regulierter. Und das ist halt so. Und das heißt, auch das Jurastudium kann sich auch wieder, kann man eine eigene Folge drüber drehen. Das ist Ja, viele Themen, die werden einfach im Staatsexamen einfach nicht behandelt. Und ich glaube, die meisten einfach nicht. Vor allem jetzt auch diese ganzen neuen Tätigkeitsbereiche werden überhaupt oder jetzt so langsam werden die eigentlich aber mit Zusatzveranstaltungen so torchiert, würde ich mal so sagen. Und die Qualität und das reine Wissen, das klappt halt meines Erachtens nicht. Also das ist ein bitteres Learning, aber Marketing ist, bös gesagt, einfach King. Und ich kann der beste Anwalt sein, wenn ich nicht sichtbar bin und mit meinem Messingschild oder so irgendwo auch in einer super, super Kanzleilage bin oder so, da wird wahrscheinlich keine Sau einfach kommen. Ja, und das muss einfach irgendwie weg sein. Das heißt, ich muss mich als eine Person, muss ich mir Marketingfähigkeiten aneignen, ich muss mir irgendwie mehr BWL-Fähigkeiten irgendwie aneignen, ich muss irgendwie probieren, noch irgendwie Software zu testen, ich muss irgendwelche Prozesse automatisieren und ich glaube, ich würde es nicht absprechen, dass Juristen per se Technik nicht affin sind, sondern die operieren ja auch die ganze Zeit mit Regeln und mit Wenn-Dann und sowas. Also auch ein komplettes Studium, Gutachten ist ja auch immer nur eine Wenn-Dann-Struktur. Die haben einfach nur meine These und da nehme ich die auch alle Kolleginnen und Kollegen in Schutz, die haben einfach keine Zeit im operativen Geschäft eine Software über den Haufen zu werfen und sich eine neue Software anzuschaffen oder sich einfach mit den Prozessen wirklich krass aus dem Alltagsgeschäft rauszunehmen und die alle zu überdenken. Ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Problem, was die Leute einfach nicht machen können. Bitte.
Ja, ich glaube, vielen Dank für den Input da. Das ist so der Grund, warum wir auch unter anderem diesen Podcast hier haben, weil du gesagt hast, ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Zeitpunkt, wo es eben nicht mehr nur ausreicht, das Jurastudium durchzuziehen, das Messingschild draußen hinzuhalten und dann läuft mein Geschäft für die nächsten 20, 30 Jahre. Also es hat ja lange Zeit funktioniert und durch diese ganzen auch Begriffe, die jetzt heute gefallen sind, ist ja alles in sehr, sehr kurzer Zeit jetzt auf einmal gekommen. Gefühlt von 0 auf 100 muss ich Marketing-Experte, Legal Engineer und irgendwie auch noch Unternehmen aufbauen, was wir ja sagen, was eine Kanzlei ja ist. Und das so von 0 auf 100. Deswegen wollen wir euch ja mit diesem Podcast hier helfen. Bei diesen ganzen Entwicklungen, also bei allem, was wir jetzt oder was ihr beide ja schon gesagt habt, ist ja so das Thema klassische Dienstleister hin zu Produkt. Ist es deiner Meinung nach so, dass wenn ich jetzt als Anwalt sage oder Anwältin mich selbstständig mache oder starte so und ich gar keine Lust habe auf dieses Produkt, sondern nur klasse Stundenhonorar oder Dienstleistung quasi machen will, hat das dann überhaupt noch eine Chance in der Zukunft? Oder wo siehst du diese Chance und eine Herausforderung sowohl bei diesem klassischen bis hin zur Entwicklung von Produktseite und welche Zahlen, nochmal Stichwort der Folge, so unter anderem Know Your Numbers, welche Zahlen müsste ich denn vielleicht heranziehen, um diese Entscheidung überhaupt treffen zu können? Also welchen Bereich ich vielleicht mal in Produkt denke oder in welchem Teil es vielleicht Sinn macht, welchem Rechtsgebiet sozusagen oder Dienstleistung bei meinem Honorar zu bleiben sozusagen, ganz klassisch.
Ja. Also ich glaube, du sprichst ja so ein bisschen dieses Stundenhonorar und eine Abrechnung nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und irgendwie, ich sag mal, Produkt irgendwie so ein bisschen losgelöst davon irgendwie an.
Ja.
Ich glaube halt irgendwie das ganze RVG und alles Streitwert, jeder, der auch schon mal beim Steuerberater war und nicht nach Stunde abgerechnet hat oder so, das ist ja eine Blackbox und das ist einfach nervig. Also aus Kundensicht absolut irreführend und dann bläst man gegebenenfalls die Streitwerte noch auf. Das was hilft auch nicht unbedingt. Was aber auf jeden Fall sexy ist, ist, man kann nach RVG eine hohe Stückzahl fahren und der Preis sinkt nicht. Das hat man, glaube ich, in keiner anderen Branche, dass das reglementiert ist und zwar gesetzlich reglementiert. Das heißt, wenn ich die Prozesse super geil mache und effizient arbeiten kann oder so, dann wird es auf einmal natürlich auch interessant für Nicht-Juristen. Also sieht man ja auch am Markt und das Fremdbesitzverbot, also dass ich quasi auch mit Fremdkapital auf einmal irgendwas, ich sag mal, noch mehr hebeln kann. Das werden wir sehen, wie der EuGH entscheidet, ob dann irgendwie Google und andere Player dann in den Rechtsmarkt stürmen, und zwar auch in Deutschland. Aber das heißt, das ist ja eigentlich so eher so B2C-Kontext, also ich sag mal bei Verbrauchersachen, aber das ist ganz klar intransparent und die Leute, wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen irgendwie nutzerzentriert denken, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese intransparent bezüglich, was muss ich überhaupt bezahlen, insbesondere wenn keine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, ja, das ist nicht ganz so cool ist. Und dieser ganze Stundenhonorar, das wird natürlich auch gemacht, aber das ist also eher, sag ich mal, im Unternehmen, also B2B-Kontext. Also, aber der Freiberufler, oftmals verkauft er trotzdem noch seine Arbeitszeit. Also seine Arbeitszeit gegen Geld. Das ist wie beim Zahnarzt, wie beim Architekten. Man geht zu demjenigen, der die Fachkompetenz hat. Und ich glaube, das Produktdenken ist nochmal was anderes. Also das unternehmerische Denken Umsatz erzielen, losgelöst von der eigenen Arbeitsleistung. Und ich glaube, da will man, glaube ich, auch als Anwalt hin. Also, so, dass man mal in Ruhe in Urlaub kann und dass man irgendwie am Ende vom Jahr oder so nicht irgendwie im absoluten Fristenstress ist und alle Weihnachten feiern und Geschenke einkaufen und du halt nicht. Also, das ist leider noch irgendwie Realität. Und das ganze Stundenhonorar ist wahrscheinlich auch eher, ich sag mal, das ganze Legal Operations, Legal Tech Thema bei Rechtsabteilungen, also More for Less Challenge, das sind irgendwelche Großkunden, ja, und jeder, der schon mal so ein Pitch Deck gesehen hat bei irgendwelchen Großkanzleien, also von Unternehmen, ja, das ist schon ein hart umkämpfter Markt, also wer kriegt das dann, mit welcher Technik arbeitet man, mit ja, und die sind halt nicht mehr bereit, diese horrenden Stundensätze zu zahlen, zumal es ja so auch solche Sachen wie ChatGPT und andere Prozesssteigerungssoftware eigentlich gibt. Und das Produkt, also einmal, wie gesagt, losgelöst von Personen, man ist 24/7 erreichbar, man kann einfach nebenher, ich sag mal, zwar nicht diesen, ja, diesen Beratungsumsatz vielleicht fahren oder so, aber dafür halt ohne unbedingt personell dahinter geschaltet zu sein. Also man kann Beratungsmodule aufbauen. Was ist denn logischerweise die Folgefrage? Kann ich das loslösen? Kann ich zum Beispiel Schriftsätze auf den Mandanten übertragen, wenn er zum Beispiel nur, ich sag mal, nur ja, bös gesagt, für sein kleines Problem eine Lösung will und die Rechtssicherheit jetzt nicht so im krassen Fokus steht oder die individuelle Beratung. Man muss natürlich das viel, viel krasser kalkulieren. Man kann auch nicht unbedingt jedes Wissen und jedes Rechtswissen als Produkt super vermarkten. Also bestimmte sensible Themen will man, ja, wenn man irgendwie eher einen Strafbefehl bekommt oder so, dann will man, glaube ich, schon in einen Anwalt sprechen und nicht irgendein Callcenter aus was weiß ich wo. Das ist, glaube ich, schon krass. Die Empathie kann man auch durch Texte nur bedingt, glaube ich, kompensieren. Also das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ja, diese Kostentransparenz und die ganzen Cross-Selling-Produkte und die dann eben aufzubauen und in modulare Pakete zu packen, ist, glaube ich, ja, ein Weg zum Erfolg für eine einzelne Kanzlei. Und die, ja, gibt es natürlich viele Herausforderungen, aber insbesondere würde ich jetzt sagen, jeder müsste mal schauen, also wo eigentlich seine Zielgruppe ist vielleicht. Also wer ist die Zielgruppe? Vielleicht auch die Größe der Zielgruppe. Dann für mich ganz wichtig, also wer bezahlt denn die Zeche? Also ist eine Rechtsschutzversicherung dahinter? Bezahlen das die Selbstzahler? Will ich im Zweifelsfall selbst vollstrecken? Also kann ich überhaupt selbst vollstrecken? Wie ist die Konkurrenzsituation? Also regional, auch überregional, auch gegebenenfalls einfach bundesweit. Wie funktioniert die Abarbeitung? Wie sind die Kosten? Brauche ich dafür irgendeine Software? Brauche ich Personal? Kann ich das selbst machen? Brauche ich ein cooles CRM, also so ein Customer Relationship Management System, was ich irgendwie aufbaue? Kann ich das mit Eigenkapital machen? Brauche ich da Fremdkapital? Und brauche ich dafür ein Marketingkonzept? Also wie geht eigentlich das Produkt an den Markt? Also so würde ich so im Groben das einfach mal vorgehen und wahrscheinlich auch bei mir in die Kanzlei oder in mein Unternehmen jetzt irgendwie reinschauen und würde mir überlegen, also was, jeder hat ja so ein bisschen Gespür, was läuft. Und das dann würde ich wahrscheinlich einfach anfangen mal, vielleicht auch einfach mal auf ein Blatt rauszuschreiben, dann vielleicht mit einer Excel-Tabelle ganz basic abarbeiten. Und wenn es dann richtig läuft, dann kann man immer noch über SQL eine Abfrage, also eine Datenbank, Programmiersprache, Abfragen, drüber nachdenken.
Ja, also finde ich extrem interessant. Ich glaube, was wir ja so ein bisschen unter Produktisierung verstehen, ist ja eigentlich nichts anderes als einfach nur einen Fall zu finden und den sehr gut zu standardisieren und das, was standardisiert ist, zu automatisieren. So im Kern.
Genau, und wahrscheinlich auch schon, also ich würde noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, okay, was sind denn die Folgeherausforderungen oder die typischen Folgefragen von dieser Einfrage? Also normal, der eine hat das Problem und in der Regel will ich noch Rechtsrat für das. In der Regel will ich dafür noch Rechtsrat für das, für dies. Und somit habe ich dann irgendwie so wie so eine Mindmap auch zusätzlich an modularen Cross-Selling, also was ich zusätzlich irgendwie vermarkten kann, ohne dass ich das irgendwie auch präsentiere auf einer Website, ohne dass im Verkaufsgespräch am Schreibtisch, im Konferenztisch oder so das überhaupt besprechen kann. Weil, also vielleicht, ja, und hat vielleicht auch den Vorteil, dass die Mandanten vielleicht auch gar nicht wissen, welche Probleme dann noch auf sie zukommen könnten. Also Markenanmeldung oder was passiert denn sonst noch weiter? Wenn ich eine Website mache, dann ist es halt irgendwie auch Datenschutzthemen. Das ist halt AGB, das ist also man kann ja auch in Zyklen denken. Also welche Zyklen hat zum Beispiel eine junge Familie? Eine junge Familie hat in der Regel, ja, weißt du, ja, zuerst irgendwie Ausbildung, BAföG, dann, ja, schöne Grüße. Dann geht es dann irgendwie weiter an vielleicht Hausfinanzierung dann oder ganz andersrum, Elterngeld, Elterngeldantrag und dann geht es ja, also alles weiter, also was wiederholt sich, was kehrt wieder, Baukredit, ja, und da gibt es ja schon, also man kann ja alles irgendwie in Zyklen denken.
Also das ist ja
definitiv.
Das ist vielleicht der Punkt sozusagen, was wir in den Folgen sich so durchzieht, sich dieses weiße Blatt Papier, was du meintest, auch bei dem Thema von meinem eigenen Produkt quasi zu entwickeln, erstmal festzustellen, okay, vielleicht wo stehe ich oder wenn ich starte, wo möchte ich hin? Und da wieder auch was ihr beide ja gesagt habt, dieses Nutzerzentrierte und jetzt mit diesen Zyklen, was ja auch ein gutes Beispiel war, vielleicht hat da jemand jetzt auch einen Impuls, der zuhört, sich einfach mal hinzusetzen und das erstmal durchzuspielen und durchzudenken, bevor man jetzt großartig denkt, ich hole mir jetzt irgendwelche Tools rein, die aber das Problem nicht lösen werden, wenn ich selber keine Ahnung von meinen Zahlen und Schritten sozusagen habe. Also ihr müsst sozusagen immer ja jeden Schritt auch theoretisch auch mal im Kopf haben und durchgemacht haben, bevor man das ja dann intern auch wieder abgeben kann. Ja, das ist so ein bisschen Credo auch. Ja. Und um diesen Plan zu haben, ja, KI hin und her oder ChatGPT, weißes Blatt Papier und einen Stift und dann da geht schon los, ja, um Know Your Numbers zu machen.
Ja. Ja, definitiv. Und was ich finde, das klingt jetzt vielleicht alles sehr komplex und kompliziert, aber im Kern, ich spreche ja jeden Tag mit Anwaltskanzleien, die wissen schon sehr, sehr gut, welche Fälle sie immer standardmäßig gleich bearbeiten und welche nicht. Ne? Das heißt, das Wissen ist eigentlich da. Ne? Das wisst ihr. Ihr wisst, in welchen Sachverhalten müsst ihr super viel individualisierte Arbeit reinstecken und welche Fälle, da wisst ihr, da ändere ich irgendwie ein paar Zeilen, ein paar Textblöcke und so weiter und dann habe ich das fertig. Ne? Und dementsprechend ist das, glaube ich, hat man da schon einen super Einstieg und muss dann einfach nur gucken, okay, wie kann ich das diese Standardschritte noch ein bisschen besser automatisieren? Und das Schöne heutzutage ist ja auch, ich muss es nicht mehr, wie vielleicht vor 5 Jahren, alles selbst entwickeln als Kanzlei, weil es gibt mittlerweile immer mehr Lösungen, die das schon anbieten, ne? Sei es wirklich für den deutschen Rechtsmarkt, da nenne ich einfach mal ganz uneigennützig Jupos, wo man so ein paar Prozesse mit automatisieren kann, aber natürlich auch andere Lösungen, die das jetzt ermöglichen, ohne dass man 100, 200, 300.000 Euro in die Hand nehmen muss und ohne gar nicht starten kann, weil man kann es nicht automatisieren. Das heißt, das ist auch ein riesiger Vorteil. Das heißt, man muss eigentlich nur noch suchen, was ist die richtige Lösung, die mir jetzt weiterhilft in meinem Fall, die mir bei den Punkten, die ich brauche, Unterstützung bietet. Genau, und da vielleicht anknüpfend als letzte Frage, du hast netterweise ein paar Top-Tipps mitgebracht, 3 Top-Tipps, um mit dem Thema, um mal da wieder reinzugehen, dieses Know Your Numbers, weil das braucht man, um überhaupt diese Strecke irgendwie anfertigen zu können, um dann seine Prozesse noch ein bisschen optimieren zu können und auch zu dieser Produktentwicklung zu starten. Was würdest du sagen, was sind da deine 3 Top-Tipps?
Ja, ich glaube, das wiederholt sich immer so ein bisschen, aber schlussendlich wahrscheinlich einfach mal anfangen. Also wie schon gesagt, Blatt Papier, leeres Blatt, vielleicht noch vorgeschaltet, was dazu gehört, die Zeit sich zu nehmen und ein Blatt Papier zur Hand zu nehmen. Dann einfach mal zu schauen, oder was sind denn meine KPIs von irgendwelchen Fällen? Also wie kann ich denn mein Gefühl untermauern, dass das Mandat zum Beispiel lukrativ ist oder nicht. Und das ist ja nicht nur unbedingt für Umsatz, sondern vielleicht auch von der Schnelligkeit der Bearbeitung oder weil ich da eine bestimmte Expertise habe oder so. Also einfach eher nicht so auf das Gefühl vertrauen, sondern vielleicht eher rational daran zu gehen, auch wenn man vielleicht ein emotionaler Typ ist. Dann, ja, ich glaube, ganz krass Netzwerkfragen, interdisziplinäre das Wissen sich irgendwie einholen, weil dieser geprägte Begriff T-Shaped Lawyer, also der irgendwie auf einmal Jura kann, aber zusätzlich auch noch Soft Skills und nicht klassische Berufe, so wie irgendwie Kommunikationsexperte und Prozesse auf einmal verstehen, dann Führungsqualitäten auf einmal hat, ja, Legal Design, Legal Engine, Technik, Affinität und sowas. Ich glaube, das kann man, das ja, gibt es, glaube ich, man wird ja nicht so geboren. Also man hat die juristische Ausbildung, da muss man sich die, wie beim Tee irgendwie die Fühler dann irgendwie ausstrecken. Und da muss man, glaube ich, zusätzlich irgendwie, und das wäre wahrscheinlich mein zweiter Tipp, irgendwie Spaß am Lernen haben und Spaß auch Lust haben, sich mit Leuten auszutauschen und auch neue Kompetenzen zumindest rudimentär irgendwie anzueignen, damit man vielleicht auch, wenn man Expertise einkauft, nicht über den Tisch gezogen wird. Das wäre vielleicht mein ein zweiter und dritter Punkt. Also Netzwerk aufbauen, Fragen, Spaß am Lernen und halt einfach anfangen. Das wären meine drei Top-Tipps.
Mega. Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, diese Folge ist es wert, nochmal zu hören oder manche Teile sich zwei, dreimal anzuhören, wenn man an der einen oder anderen Stelle vielleicht pausieren musste, etc. Sebastian, vielen lieben Dank schon mal von meiner Seite für den ganzen Input und ich glaube, da kommt auch mehr. Wir haben schon überlegt, die nächsten zwei, drei Folgen nochmal dich auch als Gast irgendwie zu haben oder nochmal über ein paar andere Themen zu sprechen. Also wirklich ganz konkret, wie gehe ich denn dann Step by Step dieses Produktthema an? Also wie kann ich denn als kleine Einheit wirklich so mitspielen wie die Großen? Ist es überhaupt möglich oder auch nicht? Ja, vielleicht ein kleiner Cliffhanger. Die Antwort bekommt ihr in den nächsten Folgen. Und wie René auch gesagt hat, wenn ihr Tipps, Tricks oder auch Tools schon an die Hand wollt. Ja, es gibt Jupus, wenn ihr einen Experten braucht, der, glaube ich, das Legal Engineering und Management Thema fast durchgespielt hat, möchte ich jetzt einfach mal sagen, dann könnt ihr Sebastian auch auf LinkedIn erreichen oder eine Nachricht schreiben. Und wenn ihr das tollste Produkt habt, ja, oder eure Kanzlei sichtbar machen wollt, ja, dann könnt ihr auch mir schreiben, meiner Agentur, dann können wir euch natürlich helfen, das ganze Ding im Internet zu zeigen. Genau, von meiner Seite aus, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, da waren viele Golden Nuggets dabei und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Servus. Ciao, ciao.